herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute haben wir nochmal ein innovatives, neues Startup für euch im Programm, das mir kürzlich auf dem Handelslogistikkongress der LOG 2024 in Köln aufgefallen ist. Circly heißt das Unternehmen, das dort unseren Startup-Pitch gewonnen hat. Circly ist spezialisiert auf den Bereich KI-gestützte Planung für Handel und Produktion. Gedacht ist das Ganze als Add-on oder Ergänzung zu existierenden Systemen und soll extrem niedrigschwellig einsetzbar sein. Wie genau das Ganze funktioniert, das erklärt uns heute Erik Weitz, Gründer und CEO von Circly. Let's go! Hallo Erik, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir haben uns ja getroffen. Wir standen gemeinsam auf der Bühne beim Handelslogistikkongress in Köln vor ein paar Wochen und da hattest du beim Startup-Pitch deine Idee bzw. eure Innovation vorgestellt. Die kam sehr, sehr gut an beim Publikum. Ihr habt sogar den Startup-Wettbewerb gewonnen. Da habe ich mir gedacht, okay, da müssen wir nochmal tiefer eintauchen. Da ist vielleicht was dran, das interessiert vielleicht noch einen größeren Zuhörerkreis. Deswegen haben wir uns heute nochmal hier zusammengefunden. Schön, dass das so spontan geklappt hat. Ich bin sehr gespannt, wie du das weiter ausführst. Deinen Kurzpitch kenne ich ja schon. Aber erst heute wollen wir mal ein bisschen ins Eingemachte gehen, ein bisschen ins Detail gehen und ein bisschen Zeit nehmen für die Sache, die ihr da macht. Ich habe eben in der Einladung schon ein paar Dinge erwähnt, aber beschreib mal ganz kurz in so ein paar kurzen Sätzen, was Circly eigentlich macht.
Ja, was macht Circly? Also wir sind vor circa 3 Jahren gestartet mit dem Unternehmen, damals mit der Problemstellung, dass die meisten ERP-Systeme, die meisten Infrastrukturen, die Händler als aber auch Produzenten derzeit im Einsatz haben, die Absatzplanung nicht akkurat genug, als aber auch super komplex darstellen. Unser Background der Gründer ist aus der KI-Forschung, aus der Supply-Chain-Forschung, als aber auch aus dem Lebensmittelgroßhandel, dass man mal uns einordnen kann. Und wir hatten uns damals gedacht, hey, das kann doch jetzt nicht das Ende der Fahnenstange sein. Wie kann man das Ganze vereinfachen, beschleunigen, als aber auch dann auf der anderen Seite wirtschaftlich leistbar machen? Was haben wir gemacht? Wir sind damals mit einer ganz anderen Lösung eigentlich in den Markt gestartet. Wir wollten damals eine Art Baukassensystem erstellen, sodass sich Unternehmen selbstständig Prognosen, KI-basierte Prognosen umsetzen können, sind aber damit relativ schnell gescheitert am Markt, weil es einfach zu wenig Fachkräfte gibt in diesem Bereich. Was machen wir heute? Das ist nämlich auch dann die Antwort auf deine Frage. Wir machen nichts anderes als ein Plug-and-Play-System, das auf Bestandssysteme, Prozesse, Infrastrukturen gesetzt werden kann, verarbeiten hier historische Daten und geben den Einblick in die Zukunft. Wir prognostizieren, und darauf sind wir spezialisiert, Absätze in der Produktion als aber auch im Einzelhandel raus, immer in Richtung Konsument, also demandseitige Prognosen, das auf Knopfdruck mit Hilfe der Technologie KI, können hier verschiedenste externe Faktoren mit hineinbringen in diese Planung und Prognose und leisten hier mit eben den einfachsten Zugang zu noch besseren Prognosen, noch besseren Forecasts, um hier die Planbarkeit für die Unternehmen zu vereinfachen.
Jetzt hast du ganz zu Anfang euer System oder eure Herangehensweise verglichen mit so einem typischen, klassischen ERP-System wie ein SAP beispielsweise. Aber der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil es ja inzwischen auch schon Lösungen gibt, die genau da einsetzen, die sich auf die Absatzplanung, Bedarfsplanung fokussiert haben. Ob es ein Blue Yonder ist, ein Logility, Kinaxis, Anaplan, O9, Relex vielleicht noch. Gibt es eine ganze Reihe an Unternehmen, die seit vielen, vielen Jahren ganz erfolgreich da am Markt sind und da auch diesen Bedarf ja abdecken. Wie grenzt ihr euch zu denen genau ab und was war die Idee, warum das auch nicht ausreicht?
Ja, das ist immer dann die Frage von Spezialisierung bis hin eben zu allgemeinheitlichem Gesamtsystem. Ich muss auch hier von Anfang an sagen, wir sind kein Gesamtsystem. Also du hast jetzt SAP zum Beispiel genannt. SAP ist eher die Dateninfrastruktur im Sinne des Backbones und wir sind daran anzudocken. Genauso gibt es auch diverse Anbieter, die können viele verschiedene Aufgaben unterschiedlich gut. Wir haben gegen diverse, die du gerade eben auch schon genannt hast, im direkten Vergleich rein nur auf der Aufgabe der Prognose, der Absatzprognose in Schwarz-auf-Weiß-Wettbewerben gewonnen. Im Sinne dessen, wir haben die gleichen Daten wie diese Systeme von unseren Kunden erhalten, haben diese einmal verarbeitet und dann eben die Prognoseergebnisse einfach nebeneinander gelegt und dort haben wir gewinnen können. Wieso? Weil wir eben nicht ein allgemeinheitliches Gesamtsystem sind, sondern wir sind eher das sogenannte, wir vergleichen uns immer so ein bisschen mit dem Jagdsport, wir sind das Jagdmesser und viele dieser Unternehmen sind so das Schweizer Taschenmesser. Sie können viele Funktionen unterschiedlich gut. Wir können eine Funktion und das besonders gut. Und so grenzen wir uns dann eben auch von diesen verschiedenen Anbietern ab. Weiters haben wir uns auf einen gewissen Markt spezialisiert, nämlich auf den der schnell drehenden Konsumgüter. Also wir befinden uns zu Hause in der FMCG-Branche und hier hast du eine sehr starke Volatilität in den Absatzmustern. Und genau hier unterscheiden wir uns, weil genau auf diese intermediären Nachfrageschübe haben wir uns fokussiert. Auf diese, die sind meistens dann auch über Promotionen ausgelöst, über saisonale Impacts etc. Und genau hierauf haben wir uns gestürzt, um genau diese Aufgabe besonders gut zu lösen. Und das unterscheidet uns jetzt dann auch wiederum von den anderen Anbietern in diesem großen Absatzprognosenmarkt, weil wir hier einfach sagen, wir sehen uns nicht als gesamte Lösung. Wir ersetzen auch ein SAP, ein IBM, ein Azure-Datenbank etc. Das ersetzen wir alles gar nicht, sondern wir sind eher der Tubular, den du auf diese bestehenden Systeme aufsetzen kannst.
Okay, das ist schon klar, dass ihr kein SAP-System ersetzt, aber habt ihr den Anspruch, einen Relex beispielsweise oder einen Blue Yonder zu ersetzen oder seid ihr auch da so ein Add-on zu deren System und ihr seid eine Ergänzung dazu?
So kann man uns eher sehen als Ergänzung zu den bestehenden Systemen. Oftmals brauchst du für einen Relex oder einen Blue Yonder und Co. einen designierten Data Scientist, der das ganze System auch nochmals bedient. Das sind oftmals dann auch DevOps-Systeme, in denen du dich dann befindest. Und wir sind ein vollautomatisiertes System. Das heißt, uns steckst du an, du kriegst die Ergebnisse morgens ausgespielt und brauchst maximal noch einen Menschen, der diese Ergebnisse hinterfragt. Dadurch bieten wir uns dann wiederum an für gewisse Teilsortimente, wo man einfach entweder die Rentabilität von einem Data Scientist nicht sieht, das hatten wir schon ein, zwei Mal, als aber auch auf der anderen Seite, wo man den Data Scientisten eigentlich brauchen würde, aber sich die Unternehmen sich gar nicht diese Person leisten können, die können wir dann sozusagen nicht ersetzen, sondern wir helfen dann der Person, die nicht diese Data Scientisten-Ausbildung genossen hat, unterstützen wir darin, dass wir eben vollautomatisiert diese Ergebnisse erzeugen und sie ihm dann vorlegen. Das ist mal so im groben Ganzen da dann auch die Abgrenzung. Ersetzen wir es jetzt oder reichern wir es nur mit weiteren Daten an? Und jetzt musst du dann auch nochmals überlegen, ein Blue Yonder jetzt auch gerade auf Basis der Vergangenheit, der Unternehmensvergangenheit, wurde ja einmal in die USA, jetzt nach Asien verkauft. Die setzen jetzt viel, viel stärker zum Beispiel auf Sensorik, Traceability und Co. in den Wertschöpfungsketten, als aber auch ein Relex, die sich jetzt gerade ein bisschen neu positionieren, mit auch dann eben der Zielkundschaft etc. Wir haben dort keine Spezifizierung im Sinne des Segmentes oder wir werden auch zum Beispiel gar nicht mit Sensorik arbeiten. Wir zielen ganz klar auf einen spezifischen Markt ab. Das sind eben Produzenten bis hin zu Einzelhändlern und können hier über die Supply Chain hinweg auch Ergebnisse erzeugen. Und das können andere Unternehmen auch noch gar nicht so wirklich. Und damit unterscheiden wir uns dann eben auch von den bestehenden Angeboten am Markt.
Mega spannend, auch vor allem dieses Niedrigschwellige. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, wie das in der Praxis aussieht. Aber vielleicht noch ein paar Schritte zurück. Wie baut man eigentlich so eine Plattform? Du sagst, ihr seid seit 3 Jahren jetzt am Start. Ihr hattet einen gewissen Hintergrund im Bereich KI. Ihr hattet Supply Chain Background, auch Handels Background. Das passt ja schon mal ganz gut zusammen. Aber wie wird dann diese Vision und dieses Gründerteam, wie wird daraus dann eine Plattform, die tatsächlich schon losgelassen werden kann, auf die Kunden?
Gut, das ist eine sehr spannende Frage. es entsteht nicht einfach von heute auf morgen. Wir haben ein gewisses Background im Bereich der Digitalisierung. Wir hatten eben, wie du es schon gesagt hast, aus der KI-Forschung als auch der Supply Chain-Forschung den Background. Von heute auf morgen entsteht das Ganze nicht. Wir sind auch mit einer ganz anderen Produktidee zu Beginn an den Markt gegangen. Je stärker du dich dann am Kunden befindest, desto stärker findest du heraus, was denn wirklich wichtig ist, was denn wirklich so die Pain Points sind, was heute noch nicht gelöst ist, was an heutigen Lösungen nicht funktioniert. Und ich hatte es eingangs mal ganz kurz erwähnt gehabt, wir wollten damals eine Art Baukastensystem auf den Markt bringen, sodass man eben selbstständig seine Faktoren mit in die Prognose hineingeben kann, diese Faktoren selbstständig gewichten kann, dass man hier diverse Stellschrauben drehen kann.
Und dafür bräuchst du diesen Data Scientist wieder, ne, von dem du mir sprachst.
Ja, und vermutlich, ja. Die haben die Unternehmermarkt nicht wirklich. Und somit sind wir dann...
Mal vielleicht ganz kurz posiert. Ist das eine allgemeine Aussage? Also die großen, die Unilevers dieser Welt, die Procter & Gamble dieser Welt, auch die großen Handelsketten, da setze ich mal voraus, dass die solche Leute haben. Aber ihr zählt auf ein anderes Marktsegment ab? Oder warum sagst du so pauschal, es gibt da keine Data Scientists auf Seiten eurer Kunden?
Wenn wir uns mal nur den prozentuellen Anteil anschauen an Menschen, die überhaupt mal IT entwickeln können, sind wir bei 0,0003% der Menschheit, die überhaupt mal entwickeln kann. Und Data Science ist ein ganz, ganz kleiner Anteil derer. Das heißt, wir haben gar nicht mal genügend Data Scientisten, um alle Unternehmen einmal Status Quo heute zu bedienen. Das ist mal die eine Seite. Und auf der anderen Seite gewinnt derzeit immer der Bestbietendste. Derjenige, der dem Data Scientisten am meisten Geld bietet. Im Sinne dessen ist es meistens so, dass die Großen, wirklich die Konzerne, die haben davon. Definitiv, meistens sogar über 10 Leute. Die führenden Handelsketten in Österreich liegen irgendwo zwischen 15 bis 25 Data Scientisten, die sie angestellt haben, die auch tagtäglich hier Auswertungen vornehmen etc. Aber ein Data Scientist hat ja nicht nur die Aufgabe, Forecasts aufzustellen, sondern auch noch diverse andere Funktionen abzuleiten. Das heißt, die haben permanent unterschiedliche Projekte und du müsstest dir jemand Designiertes dafür anstellen, die rein nur das Forecasting übernehmen. Und hier ist es dann einfach eine Kosten-Nutzen-Frage und die ist in vielen Teilgebieten nicht gegeben. Und dann hast du eben nochmals die Thematik, dass du viel zu weniger am Markt hast und so können die Unternehmen gar nicht alle Aufgaben damit abdecken und sich das teilweise gar nicht leisten, für jede einzelne Aufgabe einen Data Scientisten zu besitzen. Das heißt, das ist einer meiner Bets für die Zukunft, dass es in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht mehr wirklich Data Scientisten als auch Entwickler braucht, wenn man sich derzeit die Entwicklung anschaut auf der KI-Ebene, dass man jetzt auch schon darüber nachdenken sollte, wie kann man einem Data Scientisten so viele Aufgaben wie möglich jetzt schon abnehmen, sodass sich die dann eben auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren können.
Okay, dann mal nochmal zurück zu der ursprünglichen Frage, wie das Ganze eigentlich entsteht, wie der Prototyp entsteht. Seid ihr früh an Kunden rangegangen und gesagt, okay, wir machen was gemeinsam, lass uns mal gemeinsam eure Daten verwenden? Oder wie seid ihr da rangegangen, um so ein System erstmal auf die Beine zu stellen?
Genau, da waren wir ja gerade mit dem Baukasten und brauchst dafür dann überhaupt den Data Scientist. Ne? Und ja, es hätte ihn gebraucht, weil es gibt den Lean Startup Approach. Das heißt, relativ schnell lernen. Relativ schnell lernen kannst du nur, indem du schnell prototypst, schnell testest, um dann fail fast im Endeffekt umzusetzen, also schnelles Scheitern hervorzubringen, um daraus wiederum neu zu lernen und diesen kompletten Prozess in weiteren Iterationen durchzuführen. Und wir sind sehr, sehr schnell damit gescheitert, weil, das war das Spannende, wir haben damals mit einem großen Logistikdienstleister in Österreich, das war damals das Fulfillment Center für Online-Shopping-Kunden, dieses Kundens umzusetzen. Hier hatten wir eine Dreiecksbeziehung zwischen eben dem Fulfillment-Provider als aber auch eben den Händlern. Hier sind wir sehr schnell drauf gekommen, dass es in der Dreiecksbeziehung teilweise dann Probleme gibt mit den zur Verfügung gestellten Daten. Hier sind wir relativ schnell gescheitert und haben gemerkt, wir können nur in direkten Beziehungen arbeiten. Und dann sind wir weitergezogen im Markt und haben dann mit einem Einzelhändler und einem Produzenten noch getestet. Und dort haben wir festgestellt, wenn wir Kunden mit einer sogenannten DevOps-Lösung, also einer Lösung für Experten, losschicken, zerschießt es relativ schnell die Algorithmik. Weil, was wir ja eigentlich mit der KI umsetzen wollen und durch den Einsatz der KI, ist der 100%ige Bezug auf Basis der Daten, die uns zur Verfügung gestellt werden. Also datengetrieben zu entscheiden. Wenn wir jetzt einen Menschen, der, ich sag jetzt mal, den Laienstatus besitzt, an solch eine Algorithmik heranlassen und ihn dann noch bestimmen lassen, welche Einflussfaktoren wie stark zu gewichten sind in einem Modell, führt das die KI einfach aus. Aber die Ergebnisse waren, auf gut Deutsch gesagt, einfach nur Schrott. Und damit sind wir dann sehr, sehr schnell auf die Nase gefallen, im Sinne dessen, dass wir eine tolle Architektur aufgezogen haben. Wir haben eine tolle Plattform auf den Markt gebracht und sind dann relativ schnell damit gescheitert. Was wir feststellen konnten, ist, dass das sogenannte Bauchgefühl der meisten Personen nämlich zu einer Art oder einer Interpretationsproblematik bestand eigentlich. Das führte dann wiederum zu der Thematik, dass die Einflüsse falsch wahrgenommen wurden und in den Modellen falsch abgebildet wurden und die KI ja nur das ausführt, was du ihr mitgibst. Und da sind wirklich lustige Bedarfsmuster dabei rausgekommen, die super schwankend waren und wir lagen einfach nur ganz klar daneben von den Ergebnissen her. Und die Kunden haben sich dann beschwert, wieso es nicht funktioniert und wir konnten immer wieder zurückführen, dass es auf Basis der Gewichtung zu schlechten Ergebnissen geführt hatte. Und so sind wir dann eben den Weg gegangen, einer Vollautomatisierung, die Vollautomatisierung durchzuführen im Sinne dessen, du gibst einer sogenannten Data- oder AI-Pipeline in unserem Fall die Daten und die KI selber selektiert nun die wichtigsten Einflussfaktoren und deren Gewichtung im Datenmodell basierend auf der Historie und führt damit eben zu sehr, sehr präzisen Ergebnissen, weil wir durch diese Herangehensweise das sogenannte Bauchgefühl dann wiederum loswerden, weil wir rein nur auf Daten setzen.
Und auch dann wird es ja wirklich auch nur zur KI, ne? Wenn du wirklich eine Maschine hast, die über maschinelles Lernen Muster erkennt, die man aus der Intuition einfach nicht wahrnimmt und dadurch einfach bessere Hilfeleistung bieten kann. Ne?
Ist immer eine Fragestellung, ob du einer KI eine ganz explizite Aufgabe zuteilen möchtest und ihr auch die Parametrisierung zum Beispiel mitteilst oder ob du sie komplett frei lernen lässt. Und wir sind beide Wege gegangen und wir sind mit eben der jetzt letzteren Lösung dann auch an den Markt gegangen, weil wir damit einfach die besten Ergebnisse erwirken konnten. Und ja, das ist dann immer eine Entscheidungsfrage. Also was soll denn jetzt eigentlich die KI so wirklich lernen? Und auf Basis welcher Informationen, welcher Parameter, welcher Leitplanken, wie schickst du sie denn überhaupt auf diesen Lernprozess los? Und wie gesagt, wir haben einfach nur auf Daten gesetzt am Ende des Tages und haben damit die besten Ergebnisse erzeugt, zumindest in unserem Fachbereich.
Okay, dann lassen Sie mal jetzt mal ein bisschen rantasten, wie das in der Praxis tatsächlich aussehen könnte. Dann lassen Sie mal mit dem Händler anfangen. Vielleicht das einfachste Beispiel oder ein Konsumgüterhersteller, wo willst du anfangen?
Ich finde es immer am interessantesten, von der Demand-Seite heraus zu arbeiten. Also wirklich vom Konsumenten, weil du hast ja genau über die Wertschöpfungskette hinweg dann unterschiedliche Probleme und die entstehen aber meistens auf der Konsumentenseite, als eben dann auch auf Basis der Erstinterpretation. Deswegen lassen Sie am liebsten mit dem Einzelhändler anfangen. Der ist nämlich am nächsten zum Kunden.
Ja, okay. Dann leg mal los und beschreib mal, wie ihr so ein Projekt angeht, was ihr von denen braucht, was dann im Hintergrund im System passiert und was dann zurückkommt. Mal ganz plump formuliert.
Okay, wir brauchen ganz genau 3 Datenstränge. Mhm. Wir brauchen die Absatzdaten aus der Vergangenheit, wir brauchen die Stammdaten aus der Vergangenheit und wir brauchen die Marketing, also Aktion-Promotionsdaten aus der Vergangenheit.
Und da vielleicht so die erste Zwischenfrage, macht ihr das generell über alle Produkte hinweg oder nur über Kategorien oder nur einzelne Produkte, einzelne SKUs oder wie ist die Herangehensweise da?
Alle hinweg. Alle. Ich erkläre dir nämlich auch gleich, wieso wir das machen. Wir kriegen die historischen Daten, 2 bis 3 Jahre ergeben am meisten Sinn, hier gleich mal aus Erfahrungen heraus zu sprechen, weil du dann mehrere Saisonen abdecken kannst im Sinne des Lernprozesses. Wenn du jetzt eine Neulistung hast etc., wird es ein bisschen komplexer. Können wir später gern drüber reden. Lass es uns einfach halten. Die 3 Datenstränge brauchen wir, 2 bis 3 Jahre. Was wir dann noch brauchen, ist es die Promotion-Aktion aus der Zukunft, soweit wie das Unternehmen planen möchte. Was machen wir? Wir laden das Datenset in unsere KI-Pipeline hinein. Wir haben ein eigenes Analytics-System geschrieben, das uns dann wiederum sagt, auf welche Produkte ergibt es Sinn und auf welche nicht. Welche kann das System prognostizieren? Welche nicht? Wir lassen auch hier das System selber entscheiden.
Okay, basierend auf dem Datensatz, den ihr bekommt von dem bestimmten Händler? Okay,
ja,
das ist bei jedem Händler dann verschieden. Also bei meinem Händler ist es, okay, diese Kategorie, da macht es Sinn. Okay, das ist schon mal die erste Entscheidungsfindung sozusagen.
Genau, also wir geben die Gesamtheit aller Daten im System zur Verfügung und das System spuckt uns dann einen sogenannten Datenqualitätsbericht aus. Dort werden dann Dubletten angezeigt. Wir können sagen, ob es zum Beispiel Formfehler gibt. Ganz häufig sehen wir zum Beispiel Zeitstrukturen, Zeiteinheiten, GMT-Formate oder so, dass da unterschiedliche Formate vorhanden sind. All diese Probleme zeigt der Datenqualitätsbericht bei uns in erster Instanz. Ist dieser dann wiederum sauber und sagt, hey, die Daten sind bereit, um sie in das System hineinzuspeisen, ist das der nächste Schritt. Dann spuckt uns das System einen sogenannten Vorhersagequalitätsbericht aus. In diesem sagen wir dann wiederum, in welchen Kategorien, also Warengruppen, und welche Produkte, also SKU-Ebene, am besten funktionieren, welche schlecht funktionieren. Das spuckt nämlich das System aus, weil wir hier einfach auch das Erwartungsmanagement mit ein bisschen handeln wollen. Im Sinne von, wir können 80% deines Sortimentes mit einer Genauigkeit von mindestens 85% vorhersagen. Das ist zum Beispiel mal so eine Aussage, die bei uns dieser Vorhersagequalitätsbericht mitliefert. Und wir können hier auch Aggregationsebenen vorschlagen, automatisiert, wo die besten Ergebnisse bei herauskommen. Und das ist auch super interessant, warengruppenabhängig. Ist jeder Forecast ist super abhängig einmal von der Warengruppe. Die Genauigkeit ist abhängig von der Warengruppe, von der Verkaufbarkeit, von der Saisonalität, von der Regelmäßigkeit etc. Und das sagt dieses System automatisiert mit oder gibt es uns mit dieser Analyse, dass wir hier einfach dem Kunden eine Information mitliefern können, wie er in Zukunft planen sollte und wo er die besten Ergebnisse dabei herausbekommt, als aber auch dann wiederum auf seine eigenen Planungslogiken heruntergemünzt, wie gut die Ergebnisse auf diese Logiken dann auch wiederum basieren und wie gut sie dann auch ablesbar sind.
Ja, habt ihr da schon so bestimmte Muster erkannt oder ist es wirklich von Händler zu Händler verschieden, welche Warengruppen da am besten vorhersagbar sind? Das ist komplett abhängig von dem Datensatz des individuellen Händlers?
Ja. Komplett abhängig von einem individuellen Datensatz. Ganz einfach. Das hängt sogar davon ab, wo welche Filiale wie positioniert ist, wie die Aktionspromotionsstrategie dann auch durchgeführt wird. Es kann nämlich auch dazu führen, dass du 1:1 vergleichbare Filialen hast, aber die Verkaufbarkeiten komplett unterschiedlich sind. Blue-Color, White-Color-Umgebung zum Beispiel.
Ja.
Komplett unterschiedlich. Und deswegen kannst du das gar nicht so komplett pauschal sagen. Der eine fährt eine viel stärkere Promotionsstrategie, der andere wiederum gar nicht. Und dann ist es vollkommen wurscht, ob du jetzt Warengruppe mit Warengruppe vergleichst oder SKU mit SKU, sondern es hat es braucht das Gesamtbild, alle Informationen, um dann wiederum dir auch eine Aussage geben zu können, wie gut sind jetzt die Prognosen, weil die KI braucht irgendwas, was sie angreifen kann, wovon sie lernen kann. Und hier ist jeder Datensatz individuell zu betrachten.
Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu dieser Datenqualität. Die lassen wir immer keine Ruhe, weil meistens, du hast ja eigentlich immer ein Problem, Garbage in, Garbage out. Also wenn wirklich die Daten, die der Kunde da liefert in den letzten 3 Jahren, irgendwie da schon fehlerhaft sind und nicht vollständig, nicht zeitgemäß, im falschen Format. Erklär mal ganz kurz, wie ihr das erkennen könnt, wie gut die Qualität dieser Daten ist und was im Zweifel da gemacht werden kann. Wird da auch noch eine Aufarbeitung stattfinden? Könnt ihr die Daten sozusagen noch retten oder ist dann sozusagen, wir können nur das nehmen, was tatsächlich brauchbar ist?
Nein, wir sind ja immer noch irgendwo in so diesem Onboarding-Prozess. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz dieses Datenqualitätsthema an, wie du es jetzt gerade eben erwähnt hast. Auf Basis unserer Berichte passen die meisten Unternehmen dann nochmals Datenstrukturen an oder säubern diese einmal durch. Wir erkennen das derzeit noch regelbasiert. Das heißt, wir gehen hin, wir haben gewisse Regeln definiert, wo wir die größten Fehlerquellen aus der Historie bei anderen Kunden wahrgenommen haben.
Gib mal ein paar Beispiele, was sind so typischerweise so immer wiederkehrende Probleme?
Punkt, Komma. Punkt, Komma ist eines der Lieblingsprobleme. Dupletten, Schreibweisen sind super interessant. Einmal mit Umlauten, einmal ohne Umlaute. Also so diese Standards. Es gibt dann mal den einen Datenverantwortlichen, der hat zum Beispiel, jetzt dürfen wir wahrscheinlich hier keine Marke platzieren, aber der schreibt dann eine Marke einmal mit OE aus und das nächste Mal mit Ö, dann wird es einmal abgekürzt, dann kommt ein Punkt dahinter. Das heißt, die Stammdaten sind teilweise schon, wie wir sagen, dazu dreckig. In den Stammdaten hat es eine andere Bezeichnung als zum Beispiel in den Verkaufsdaten. Es stimmt aber die Produkt-ID. Und dann ist es super schwierig für so ein System hier automatisiert Prognosen zu tätigen, wenn du auf einmal ganz viele verschiedene Daten hast, weil was ist dann wirklich so, was ist das ehrliche Datenset? Also die Single Source of Truth. Wo findest du sie? Und das ist dann einfach das Problem. Das erkennt das System automatisiert. Auch wenn es zum Beispiel falsche Zeitformate gibt, dann sagt das System, Vorsicht, Zeitformat ändern. Wir haben dort einen Standard. Wir haben schon Daten gesehen, da gab es 3 Standards. Und da fragt man sich dann als Datendienstleister, welches ist jetzt der richtige Standard? Und dann geben wir eben diese Informationen raus. Dann kann man das per Hand im Datenmanagementsystem nachtragen und hat dann auch meistens relativ schnell dann wiederum gute Daten zur Verfügung, beziehungsweise kann die Datenqualität anheben. Im Schnitt dauert das unsere Kunden, jetzt kommt es immer darauf an, wie stark priorisiert man so ein Thema. Wir hatten jetzt einen Kunden, der hat 6 Monate lang das Onboarding pausiert gehabt. Einmal über die Stammdaten geschaut und über die Verkaufsdaten, bereinigt diese, säubert diese, bereitet sie auf und dann geht es dann auch wiederum weiter.
Ja, das Schöne daran ist, dass die Arbeit, die da gemacht wird, kommt dann auch anderen Systemen zugute. Wenn man die Stammdaten sauber hat, dann ist es nicht nur für dieses eine System dann anwendbar oder nützlich, sondern auch für andere. Ja.
Genau.
Okay, ja, dann machen wir weiter. Ich hatte dich eben unterbrochen. Also die Daten werden hochgeladen, dann wird analysiert, dann wird bestimmt, welche Kategorien tatsächlich in Frage kommen und wie hoch die Prognosefähigkeit da in den einzelnen Segmenten ist. Dann wird entschieden, für welche Warengruppen, für welche Segmente und so weiter ihr tatsächlich jetzt ins Rennen startet und da schon mal eine Prognose macht.
Ja, wobei das überlassen wir unseren Kunden. Wir geben ihnen nur die Insights über ihre eigenen Daten. Was sie damit anstellen, da sind wir super flexibel beziehungsweise neutral eigentlich. Wir liefern diese Informationen dann zurück. Wir können gleich über die Wege mal drüber sprechen, wie man überhaupt dann zu diesen Ergebnissen kommt. Ich werde dir jetzt mal den über die Schnittstelle beschreiben, damit du einfach ein gescheites Gefühl hast, als aber auch die Zuhörer da draußen. Wir liefern diese Ergebnisse dann per API-Schnittstelle in bestehende Systeme hinein. Das ist von relativ breiter Bandbreite. AS400 haben wir bei unseren Kunden schon vorgefunden. Von einem SAP bis hin zu eingebauten ERP-Systemen. Wir hatten sogar schon mal ein ERP-System auf Google Sheets, was ein bisschen unheimlich ist. Da haben wir uns dann selber ein bisschen vor... Wir waren ein bisschen erschrocken darüber, aber wir sind da sehr, sehr vielseitig anwendbar, weil wir haben eine standardisierte REST-API-Schnittstelle, die wird angebunden. Wir kriegen da meistens auch die Daten schon her, schicken sie dann wieder zurück, die fliegen dann ins bestehende System hinein. Was jetzt unsere Kunden machen, und du magst dich daran erinnern, deine Zuhörer noch nicht, weil sie nicht den Vortrag gesehen haben, die Ergebnisse werden super unterschiedlich eingesetzt. Wir haben, bleiben wir mal bei dem Beispiel Einzelhändler, das zum Beispiel schon runtergebracht aufs MDE-Gerät. In einem Pull-Konzept, wo sich eben selbstständige Kaufleute selber die Waren ins Geschäft ziehen, über ihre eigene Bestellung, haben wir das aufs MDE-Gerät gebracht. Das heißt, sie schießen am Regal den EAN-Code an, haben auf Sicht, weil sie kein geschlossenes Warenwirtschaftssystem haben, im Sinne von Beständen, die mitgeführt werden, auf Sicht ermitteln sie nun den Innenbestand, sehen auf einen Blick auf ihrem MDE-Gerät, was brauchen sie über 3, 7, 14 und 21 Tage. Das ist so eingestellt, weil es der Kunde so haben wollte. auf diese Zeitintervalle aggregiert der Kunde hier selber die Menge und dann kann Kauffrau oder Kaufmann einfach die Schaltfläche anklicken und für eben diese Zeitintervalle relativ einfach und automatisiert bestellen. Das heißt, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, Sie stehen vor der Banane, schießen den ERN-Code der Banane an, wollen immer wieder eine sehr aktuelle Frische gewährleisten, klicken einfach nur auf die 3 Tage, bestellen automatisiert auf 3 Tage eben vor und das Ganze kommt dann meistens am nächsten Tag schon per Lieferung hinein. Und wenn Sie sehen, dass die Bananen wieder leer gehen und das wird dann wahrscheinlich nach 3 Tagen so sein, dann können Sie wieder auf 3 Tage bestellen. Und so haben Sie einfach dieses Bauchgefühl, das konnten Sie loswerden an die KI. Und das Interessante hier bei diesem Beispiel, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist es, dass wir auf dem MDE-Gerät nur Prognosen anzeigen, die in der Historie mindestens zu 85% genau waren. Also eine Art Prognosegüte mitzuliefern, sodass sich die Menschen blind drauf verlassen können, die unser System anwenden und nicht nochmal hinterfragen müssen, stimmt jetzt eigentlich die KI? Wir liefern hier nur Daten aus, wo wir uns wirklich, wirklich sicher sind. Und da haben wir ein sehr, sehr gutes Feedback zu bekommen. Ich habe das Thema Bananen genommen. Ich kann mich an ein Gespräch mit einer Kauffrau erinnern, die meinte, hey Erik, seitdem ich Circly anwende, hatte ich keine braunen Bananen mehr. Und das ist so ein Sinnbild gewesen, was dann hängen geblieben ist, weil es einfach ist, die Bananen sozusagen zu prognostizieren, jetzt für die Kauffrau, als aber auch, dass die Ergebnisse so akkurat sind, dass sie eben keinen Überschuss hat, als aber auch, also mal die Medaille umzudrehen, keine Stockouts hatte. Und das war prägend. Wir haben aber auch Einzelhändler, die haben das in den Webshop integriert als Bestellvorschlag. Wir haben Einzelhändler, dort wird das in der zentralen Dispo eingesetzt. Dort aggregieren wir dann einfach alle Filialen hoch. Es ist super vielseitig, wie wir es verwenden.
Ja, wir sind da ein bisschen schnell eben vorwärts gegangen, sind schon am Regal gelandet. Ich wollte aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück und nochmal ein bisschen über die Herausforderung sprechen, überhaupt die ganzen Informationen richtig akkurat da darzustellen. Denn wenn ich beispielsweise überlege, wie ein Handelsunternehmen beispielsweise bestimmen muss, was für Promotionen, was für Aktionen in den kommenden Wochen und Monaten pro Filiale, pro Produktkategorie, pro SKU und so weiter laufen, das ist ein unheimlich komplexer Prozess, der auch nicht einfach nur über einen Download aus einem existierenden System an euch übertragbar ist. Wenn ich es richtig verstehe, was für Herausforderungen entstehen da, wenn ihr tatsächlich das akkurat in eurem System abbilden sollt, was da beim Handelsunternehmen in den kommenden Wochen geplant ist und das dann ja auch noch paaren müsst mit anderen Faktoren, die ihr noch reinspielt, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, wie Wetter und irgendwelche anderen Verkehrssituationen, was weiß ich nicht alles, was ihr noch da mit einbringt. Lass uns mal kurz darüber sprechen, die Herausforderung überhaupt, die wichtigen Faktoren da zusammenzubringen, damit wir auch das messen, was wir messen wollen letztlich.
Ja, durchaus. Es gab auch schon Kunden, die hatten ihre Aktionsplanung zum Beispiel nirgendwo niedergeschrieben. Da musste man dann erstmal aus E-Mails und verschiedenen Excel-Tabellen die verschiedenen Informationen.
Genau, das meine ich. Das stelle ich mir raus. Das ist nicht alles ganz sauber und nicht, vor allem nicht einheitlich bei jedem Kunden. Das ist wahrscheinlich bei jedem verschieden, vermute ich.
Durchaus. Dadurch, dass die Schnittstelle die verschiedenen Strings separat abfragt, sind wir auch hier sehr flexibel, was die Struktur anbelangt. Wir haben aber hier einen Standard und eine Standard Datenstruktur, die wir oftmals dann auch vorgeben. Wir haben dort Blueprints, Vorlagen erschaffen, die die Kunden eigentlich nur noch mit ihren Daten befüllen müssen. Und dadurch kriegen wir es immer in unsere zu verarbeitende Struktur. Das ist jetzt weniger das Problem, es ist eher das Problem, wo liegen derzeit die Daten ab, wenn sie nicht zentral im Warenwirtschaftssystem oder in irgendeinem Planungssystem, je nachdem, welcher Kunde was auch verwendet, dann auch liegen. Das ist hier dann eher das Problem. Bis jetzt hatten wir aber nie das Problem, dass die Daten gar nicht verfügbar waren, sondern sie dann, wenn dann in einem schlechten Format bekommen haben und diese Struktur müssen wir dann aufarbeiten und wir raten dann immer den Unternehmen, unseren Kunden, dass sie bitte unsere Struktur beibehalten, weil dadurch können sie dann auch wirklich verwenden.
Ja.
Da hast du durchaus recht.
Ja, aber nochmal dieses Stichwort, wo liegen die Daten, ist auch nochmal ganz wichtig, nicht nur in Bezug auf Sicherheit, sondern auch in Bezug auf tatsächlich Aktualität. Das heißt, in dem Moment, wo ich euch die Daten zuspiele, eure KI macht im Hintergrund, was sie machen muss und dann passiert aber mal ein eigenes Thema, wieder neue Dinge, neue Aktionen werden geplant, neue Insights, neue Daten werden generiert. Wie funktioniert dieser Austausch der wichtigen Daten zwischen diesen beiden Systemen dann?
Das funktioniert dann über eine REST-API. Also das ist genau das, was ich vorhin meinte, wir docken an wie ein Turbolader auf dem Motor. Der Motor rennt auch ohne Turbolader, nur nicht ganz so performant. Wir setzen auf, über die REST-API-Schnittstelle werden Daten transferiert. Im Handelssegment machen wir das meistens einmal am Tag. Das heißt, alle Daten, die neu eingegeben wurden in das System, neue Promotionen, neue Neulistungen, neue Produkte etc., neue Stammdaten, die werden dann über diese Schnittstelle transferiert. Das wäre ja auch, das wäre viel zu umständlich, wenn wir das permanent über eine Excel-Datei machen würden. Ja. Sondern sie werden einmalig in das System hineingeladen und ab diesem Tag kann man dann eben die Daten uns transferieren über eine Schnittstelle und das ist dann auch automatisiert. Also das ist gar kein Thema. Das ist auch super einfach gehandelt. Die Schnittstelle, wir hatten vor 3 Wochen mal den schnellsten Kunden, der hat 6,5 Stunden gebraucht, um diese Schnittstelle anzudocken, zu entwickeln und am nächsten Tag war der Kunde schon live und konnte mit uns arbeiten. Also es geht super schnell, ist wenig kompliziert. Es ist eher eine Sache, kann man Schnittstellen lesen und Schnittstellen entwickeln, dann geht sowas super schnell und dann ist auch gewährleistet, dass die Daten immer im sauberen Zustand und auch von der Quantität, wir haben jetzt nur über die Qualität gesprochen, sondern auch in der richtigen Quantität dann auch transferiert werden. Auf der Aktionsseite brauchen wir Parameter wie zum Beispiel Aktionszeitraum, die Stärke, die Tiefe, über welchen Kanal ist sie zum Beispiel ausgespielt, ist auch manchmal sehr, sehr spannend. Das ist aber bei uns eher ein Datenzusatz. Aber was natürlich super wichtig ist, ist wie gesagt, was für eine Aktion ist es überhaupt und wie lang geht diese Aktion? Das sind die Grunddaten und alles, was man darüber liefert, ist dann eher schon wieder, ich will jetzt nicht sagen, eine Spielerei. Aber da kann man dann mehrere Themen noch ableiten, aber nicht ganz so wichtig wie mal diese grundsätzlichen.
Ja, wie sieht es denn aus mit Situationen oder Aktionen beispielsweise, die in der Vergangenheit noch nicht stattgefunden haben? Beispielsweise ein Handelsunternehmen beschließt jetzt in den nächsten Monaten das erste Mal mit einem neuen Influencer zusammenzuarbeiten und es existieren keine historischen Daten in Bezug auf was so eine Aktion tatsächlich auslösen kann. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr akutes Problem. Das haben sich einige schon vorkalkuliert, was da passieren kann, wenn man mit den richtigen oder falschen Leuten, wie auch immer, zusammenarbeitet. Erklär mal kurz, wie solche Situationen dann handhabbar sind, weil wenn du ein System hast, was nur zurückschaut, nur in die Historie guckt, auf historische Daten, dann bist du in gewisser Weise begrenzt. Erklär mal kurz, wie trotzdem eine Aussage nach vorne möglich ist bei Dingen, die so in der Vergangenheit noch nie stattgefunden haben.
Und du liegst ja komplett richtig. Also deine Annahme, die trifft sehr, sehr gut. Deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, wir brauchen so circa 3 Jahre, weil dann hast du jede Saison 3-mal gesehen. Man sagt auch, wenn man einer KI diese Datenhappen hinschmeißt, dann brauchst du mindestens 2, um den dritten irgendwie besser zu verdauen, um ihn dann zu nutzen, um hier eine Prognose zu setzen. Da gibt es ein sehr spannendes Beispiel, die Covid-Zeit. Erster Lockdown, alle haben Toilettenpapier gekauft und keiner hat verstanden, wieso. Kann auch eine KI nicht verstehen. Beim zweiten Mal erwartet sie schon mehr Mengen. Beim zweiten Lockdown haben wir es auch gesehen. Die Leute hatten wieder Angst, haben wieder Toilettenpapier gekauft. Konnte aber den absoluten Wert nicht wirklich prognostizieren. Beim dritten Mal waren wir schon ganz gut. Dort sind wir in Richtung 70-75%iger Prognosegenauigkeit dann wiederum marschiert, was für den dritten Lockdown dann schon mal ein ganz guter, relevanter Wert war. Und an diesem Beispiel ist es schön abzuleiten, wenn wir jetzt eine komplett neue Aktion haben, die wir noch nie vorgesehen haben, die das System nie bekommen hat zum Anlernen, dann wird auch das System scheitern. Um es auf den Punkt zu bringen, um dort auch ganz ehrlich das zu kommunizieren. Erwartungsmanagement, ich habe es vorhin schon angesprochen, super wichtig, gerade auch bei diesen relevanten Themen.
Aber wenn ich kurz da unterbrechen darf, es gibt ja theoretisch auch eine Situation, wo du unternehmensübergreifend die Plattform lernen lassen kannst, wo du beispielsweise, wenn Rewe eine Aktion macht, die ähnlich ist wie eine Aktion, die Lidl in der Vergangenheit mal gemacht hat, dann könnte die Plattform theoretisch oder eine KI oder eine Plattform theoretisch daraus lernen. Jetzt mal unabhängig von den datenrechtlichen Situationen, die sie ergeben, aber es gibt Plattformen, die im Prinzip auch über die Unternehmensgrenzen hinaus lernen können und die nicht nur aus der Historie von einem Unternehmen lernen. Aber das ist bei euch nicht der Fall.
Aber du müsstest dafür alle Aktionen des gesamten Marktes haben, um diese Halo-Effekte oder Kannibalisierungseffekte jetzt in einem Marketing-Kontext auch wirklich messbar auszuwerten. Das heißt, ich müsste eigentlich alle Informationen, alle Vertriebsdaten, alle Marketingaktionen, alle Unternehmen haben am Markt. Und das ist nicht möglich. Retrospektiv, nehmen wir mal Nielsen zum Beispiel an, aber das bringt mir halt für die Zukunft nichts. Ich weiß zum Beispiel manchmal nicht, wann mein Konkurrent eine Aktion schaltet. Und wir bei Circly würden uns in Teufelsküche begeben, würden wir diese Daten untereinander teilen. Machen wir auch zum Beispiel nicht.
Nee, man könnte anonymisieren. Es gibt ja bestimmte Mechanismen, die man machen könnte, um eine KI anzulernen auf Handelssituationen allgemeiner Art. So.
Ja, ich kann dir da auch verraten, die Aktionen sind, wir haben es mal ausgewertet, zwischen 80% und 85% 1:1 die gleichen aus dem Vorjahr.
Okay, also tut sich doch gar nicht so viel, wie ich dachte.
Es tut sich nicht ganz so viel. Es gibt immer dann mal wieder welche. Sie verschieben sich auch teilweise, gerade wenn wir an die Grillsaison denken. Aber wenn jetzt, also bei uns hier in Wien hat es gerade 17 Grad, strahlender Sonnenschein, hellblauer Himmel. Davon kann es dann ausgehen, dass jetzt gerade die Gartencenter anfangen, sich aufzurüsten. Als aber auch die Baumärkte, die Griller langsam in den Gang zu stellen.
Ja, was ein gutes Stichwort ist, ich kann mich erinnern aus deiner Präsentation, die du in Köln gehalten hast, da war auch die Rede davon, dass ihr auch externe Daten mit dazu spielt, also nicht nur auf die internen Daten des Unternehmens schaut, sondern auch externe Daten mit zuspielt, wie Wetterdaten beispielsweise. Ja. Vielleicht kannst du noch ein paar Sachen drüber sagen, wie das zum Tragen kommt.
Durchaus, kann ich gerne mal mit reinspringen. Ich wollte gerade noch einen Satz zu den Promotionen nennen.
Ja, sehr gerne.
Oder loswerden. Wenn du vergleichbare Informationen hast, also eine Aktion, die ungefähr ähnlich ist, dann kann man sie in der Sandbox mit dazu spielen und zumindest mal eine Art, es ist nicht eine Prognose, sondern ich würde es eher eine Indikation nennen, die du dann bekommst, was eine Aktion tendenziell anrichten könnte, die ähnlich gepolt ist. Also wenn du dann schon mal mit einem anderen Influencer gearbeitet hast und er hatte ungefähr eine ähnliche Reichweite, dann kannst du das immer wieder als Aktion zumindest in die Daten hineingeben und bei der dritten Influencer-Kampagne kriegst du dann eine Tendenz, wie stark sich das auswirken kann. Also nur, dass wir mal ein paar Ideen auch hin und her pitchen. Jetzt hast du die exogenen Features. Darauf wolltest du hinaus.
Das ist der Fachausdruck, genau.
Das ist der Fachausdruck. Auf einfachem Deutsch externe Einflussfaktoren. Wir bringen als Standard sowas hinein wie das Wetter, Saisonalitäten, Feiertage. Wir haben schon so Späße gemacht bei den Produzenten. Wir haben einen starken Footprint im Biersegment zum Beispiel. Da haben wir die Fußballspieldaten hineingegeben. Kann ich ja auch an der Stelle verraten, haben wir wieder rausgeschmissen. Da können wir gleich vielleicht kurz mal reinspringen, weil sie wenig gebracht haben. Wir haben für einen Händler am Flughafen haben wir Abflugsdaten mit hineingebracht. Wir haben für eine Drogeriekette in Österreich Babygeburtenraten selbst prognostiziert und diese wiederum hineingegeben. Am Ende des Tages sind wir hier in einem Logistik-Podcast. Ganz einfach. Pampers, das Volumen einer Verpackung ist riesig. Viele suburbane Geschäfte haben ganz, ganz, ganz kleine Läger. Wenn du dort 20 Quadratmeter hast und du hast da 100 Babywindeln herumliegen, also Verpackung.
Planung wichtig.
Planung dann ist Planung super wichtig, weil sonst kannst du dich nicht mal mehr drehen in deinem Lager und da hast du noch keine anderen Produkte gelagert. Deswegen haben wir dort zum Beispiel Babygeburtenraten mit hineingebracht, um genau dieses Thema zu optimieren. Also, wir bringen verschiedenste Faktoren mit hinein. Hier ein Insight, der geht jetzt nur an die Zuhörer. 3 bis 5 Faktoren sind vollkommen ausreichend. Hier muss man nach dem Pareto-Prinzip vorgehen, im Sinne dessen, je weniger Daten wir als exogene Features mit hineinbringen, desto weniger Unsicherheiten potenzieren sich wiederum im Modell selbst auf. Weil wenn ich jetzt Faktoren mit hineingebe und dadurch, dass wir alle Produkte bedienen, die aber gar keine Abhängigkeiten untereinander haben, bringe ich gewisse Unsicherheitsfaktoren hinein und diese potenzieren sich auch in der Statistik ganz einfach auf. Wir können dann wiederum aber nicht mehr die Fehler oder die Fehler in diesen Datensätzen zurückführen, nachvollziehen und sind so gar nicht in der Lage, KI überhaupt zu verstehen. Deswegen haben wir Analysen gefahren und wir haben gesehen, 3 bis 5 exogene Feature-Sets sind vollkommen ausreichend. Und hier ist es wichtig, genau diejenigen zu wählen, die den größten Impact haben. Und das sind meistens Aktionen, Wetter, Feiertage, weil da hast du gewisse Kombinationen. Mhm. Ich kann dir hier noch verraten, dass wir gewisse Tage noch stärker gewichten. Ein kleiner Hinweis sind sowas wie Geldtage. Wann sind denn Menschen überhaupt konsumbereit? Wann erhalten Personen ihr Gehalt? Und dann gibt es da noch 1-2 Geheimnisse, die wir noch mit reinstreuen. Und auf Basis
dieser Geheimnisse heißt aber Geheimnisse gegenüber unseren Zuhörern, aber nicht Geheimnisse gegenüber euren Kunden. Die wissen dann schon, was damit einfließt.
Die Kunden kriegen ausgewertet, welche Faktoren den größten Impact auf ihr eigenes Geschäft hatten. Also wir schmeißen einmal zu Beginn alle Datensätze hinein. Und das System spuckt uns 5 Stück wieder zurück. Im Sinne von, hey, das sind die wichtigsten 5 aus. Und dann können wir sogar sagen, welchen Impact-Faktor diese Faktoren selbst haben. Also wie wichtig hat das Modell sie betrachtet? So konnten wir zum Beispiel in einem Case herausfinden, es gab eine Arbeitshypothese, da wurde uns ein Faktor X genannt. Den haben wir getestet, sind wir drauf gekommen, das stimmt ja gar nicht. Und sind dann mal 2-3 Schritte zurückgegangen und haben einen anderen Faktor mit hineingeschmissen, der irgendwo mit korreliert, aber nicht die Arbeitshypothese abdeckte. Und wir konnten das schwarz auf weiß mit einer Normalisierung, nennt sich das, nachvollziehen, was denn eigentlich der wichtigere Faktor ist. Und dort haben wir dann diese zwei Faktoren auf eine normalisierte Skala gegeben. Das muss man sich so vorstellen, der niedrigste Wert ist eine 0 und der höchste Wert ist eine 1. Und damit kannst du verschiedene Datensets miteinander vergleichbar machen, weil du ja die gleiche Skala verwendest. Und dort konnte man dann die Abhängigkeiten zwischen diesen verschiedenen Datensets und den eigenen Verkäufen schön nachvollziehen, weil diese Daten dann wiederum gleichmäßig zueinander proportional verlaufen sind und wir dann ganz einfach hier das mit Daten beweisen konnten, dass die Arbeitshypothese, also das Bauchgefühl am Ende des Tages,
ja,
leider komplett daneben war und wir sogar nochmals ein besseres Datenset anliefern konnten. Das war sehr witzig, weil wir hatten da nur die Daten gesehen und hatten noch nicht einmal ein Meeting mit dem Unternehmen, um herauszufinden, was die wichtigsten Daten sind. Das war wirklich sehr spannend.
Ja, wenn du diese ganzen Vorfälle und diese ganzen Vorgehensweisen, diese ganzen Schleifen, die ihr dreht, da beschreibst, dann stellt sich für mich die Frage, ich hatte ursprünglich mal angenommen, es ist sehr, sehr niedrigschwellig, auch so turnkey, also kein großes Handholding und kein großes Team, was auf Seiten der Kunden dabei sein muss. Aber wie du das gerade beschreibst, vielleicht ist das der falsche Eindruck, klingt das schon sehr, sehr arbeitsintensiv und aufwendig, das tatsächlich zum Laufen zu bringen. Vielleicht auch noch ein paar Dinge dazu, wie das tatsächlich so niedrigschwellig ist. Und was diese Niedrigschwelligkeit auch ausmacht, das Bezahlmodell fand ich zum Beispiel interessant, dass auch das sehr attraktiv ist, dass man da auch nicht irgendwie dieselben Preise aufruft wie für vergleichbare Systeme, die wir vorhin genannt haben.
Können wir gerne reinspringen. Ich hatte es ja auch vorhin ja gesagt, es gibt nur zwei Wege zu Circly. Wir unterscheiden hier einmal in den KI-Piloten und die KI-Rocket. Möchte ein Unternehmen das Ganze testen, entscheidet es sich meistens für den KI-Piloten. Der KI-Pilot ist ein standardisiertes, ich würde es jetzt mal Beratungsprojekt nennen, ganz genau 6 Monate. Wir haben hier 3 Meilensteine, die wir erreichen. Die ersten 1,5 Monate sind eben die Datenaufbereitung, das heißt diese Datensäuberung. Das machen aber wir. Wir haben dort meistens nur 1 bis 2 Meetings mit unseren Kunden. Dauert 1 bis 2 Stunden pro Meeting maximal. Und that's it. Nach diesen 1,5 Monaten gehen wir dann in eine Art Modelliteration hinein. Hier schauen wir, ob wir vielleicht nochmals bessere exogene Features, die externen Abhängigkeitsfaktoren finden, versuchen die Modelle nochmals zu optimieren. Das machen komplett wir. Da ist der Kunde nicht mal dabei, kriegt aber dann am Ende dieses Meilensteines einen Bericht, nämlich diesen Datenvorhersagebericht. Und dann, nach dem 3. Monat, nach dem 2. Meilenstein, gehen wir in einen 3-monatigen Live-Test. Da suchen wir uns meistens 10 Produkte aus, 10 SKUs. Die schmeißen wir mal hinein. Der Kunde kriegt, so oft er möchte, die Ergebnisse zugespielt. Hier meistens noch filebasiert. Das heißt, wir kriegen Excel zugeschickt mit den neuesten Verkäufen. Wir schicken zurück die neuesten Prognosen. Und dann kann man schwarz auf weiß das Ganze sich dann anschauen. Dieser Pilot kostet als Standardprojekt knapp 17.000 Euro. Und darin ist eigentlich alles abgedeckt, was du brauchst in einem KI-relevanten Projekt. Du hast die Datenaufbereitung, verschiedene Iterationen und Live-Tests. Und nach 6 Monaten weißt du ganz genau, ist das was für mich oder nicht. Es gibt Kunden, die steigen dann in die Rocket hinein. Es gibt aber auch Kunden, die wählen die sogenannte Rocket von Tag 1 aus an, weil der Prozess der gleiche ist. Der Onboarding-Prozess ist nahezu 1:1 ident. Wir gehen genau durch die gleichen Iterationsphasen, nur schneller. Die Rocket ist bei uns nämlich das Standardprodukt. Da binden wir sofort die Schnittstelle an. Wie gesagt, das sind zwischen 6,5 Stunden bei einer sehr schnellen Fachkraft. Im Schnitt sind es 2 bis 3 Tage, die man braucht, die Schnittstelle anzubinden. Dann kriegen wir die Daten zugespielt, wir bereinigen sie, wir schauen, dass wir so schnell wie möglich mit dem Kunden live gehen. Wenn die Daten passen, dann sind wir nach 14 Tagen live im bestehenden System. Haben wir auch schon mal geschafft. Und das Ganze kommt jetzt darauf an, wo man eben in der Wertschöpfungskette sitzt. Produzenten fangen an bei uns mit 1.499 Euro im Monat. Händler fangen bei uns mit, das sind 30 Euro als Standard an, pro Filiale pro Monat. Da kommt es aber darauf an, wie viele Outlets habe ich, wie viele SKU habe ich. Da haben wir einen Preiskalkulator. Für jeden gibt es die Standardpreise. Da haben wir einen Preiskalkulator, da kann man diese Parameter eingeben und zieht dann den Endbetrag. Das Coole an unserer Rocket ist, du bist innerhalb von kürzester Zeit, wie gerade eben schon gesagt, der schnellste Kunde war binnen 14 Tagen live, ohne ein Projekt, in diesem Modus operandi, du kannst damit jetzt schon arbeiten. Wir haben keine Mindestvertragslaufzeiten. Wir haben aber auch seitdem das Circly gibt, noch keinen einzigen Kunden verloren. Das heißt, die Ergebnisse waren immer zufriedenstellend. Die Kosten, die sind überschaubar groß für ein IT-Projekt. Und du kannst es überall hinein integrieren. Das heißt, du musst keine neuen Prozesse aufsetzen. Das ist ja auch meistens ein Teil eines IT-Projektes. Wir können in bestehende Prozesse uns hinein integrieren, in bestehende Infrastrukturen hinein integrieren. Das macht dann meistens der Kunde selbst, weil er ganz genau weiß, wohin er diese Ergebnisse haben möchte. Und damit grenzen wir uns ganz, ganz stark von anderen Anbietern am Markt ab. weil wir kein Overhead kreieren auf Seiten eines Beraterkonglomerates. Kann man natürlich, brauchen wir aber nie. Wir haben noch nie einen Kunden in diesem Detail beraten. Es gibt eine Art Fair Use Policy. Das heißt, wenn man sich eine Rocket gebucht hat, dann beraten wir schon den Kunden darin, wie er das Ganze verwendet. Aber wir würden jetzt niemals seine Supply Chain Prozesse auf den Kopf stellen, nur um unsere Lösung irgendwie zu integrieren, sondern wir bauen dann auf bestehenden Prozessen auf und gucken, dass wir eben Tipps geben, wo er es nutzen kann, wie er es nutzen kann, und da hört auch schon unsere Beratungsleistung auf. Das heißt, keine großen Overheads, keine IT-Projekte, Kosten sind super überschaubar, super einfach umzusetzen, weil die Magie übernimmt Circle selber. Wir sind All-in-One-Anbieter. Auch die externen Faktoren zum Beispiel sind mit inkludiert bei unseren Lizenzkosten. Wir haben die Updates zum Beispiel sind inkludiert bei unseren Lizenzkosten, als aber auch, wir hatten es vorhin mal ganz kurz über Datensicherheit, das Thema hatten wir angeschnitten, wir haben eine eigene Infrastruktur. Wir arbeiten nicht auf externer Infrastruktur. Wir haben die hier in Österreich als auch in Deutschland sitzen. Das sind Private Clouds am Ende des Tages, inklusive Grafikkarten, die unsere Kalkulation vornehmen, und dadurch verschwinden die Daten nicht ins Ausland. Alles inkludiert.
Ja, das heißt mit anderen Worten, wer ist der typische Kunde, wenn du ihn beschreiben würdest? Du hast gesagt, Handelsunternehmen, momentan sind es relativ viele aus Österreich, liegt in der Natur der Sache, ihr kommt aus Österreich, aber beschreib mal den typischen Kunden, der eigentlich mal mit euch ins Gespräch kommen sollte.
Ha, wir hatten eine andere Überlegung zu unserem ICP, wenn man es ja im Fachjargon nennt, also den Ideal Customer Persona, der perfekte Kunde. Wir hatten ihn mal angenommen zwischen 5 Millionen Jahresumsatz bis hoch zu 250 Millionen Jahresumsatz. Wir haben lustigerweise 60% unserer Kunden, die mehr als 250 Millionen im Jahr umsetzen. Deswegen war unsere Annahme leider ein bisschen falsch. Ist aber kein Problem.
Gibt schlimmere
Sachen. Wir bedienen da jeden Kunden, wo wir sagen, wo wir uns sehr, sehr wohlfühlen, sind Konsumprodukte. Vom Produzenten bis hin zum Einzelhändler. Also wir haben Produzenten, Großhändler und Einzelhändler bei uns im Kundenportfolio, die meistens dann eben den Fokus auf Konsumprodukte haben. Hier ist es Lebensmittel, Drogerie, Pharmazie. Wir haben Consumer Electronics zum Beispiel drin. Das sind so die Bereiche oder Unternehmen, mit denen man mal sehr gerne dann in den Austausch tritt, zumindest von unserer Seite aus. Und die Unternehmen sind auch immer herzlich eingeladen, da auf uns zuzukommen. Am Ende des Tages beißen wir nicht. Wir sind super freundlich und wir können auch in den Erstgesprächen von uns überzeugen. Davon bin ich sehr
überzeugt. Das hast du heute beeindruckt oder Beweis gestellt.
Danke, danke.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Insights. Und ich hinterlasse einen Link in den Shownotes. Vielleicht können Leute euch kontaktieren, wenn sie Interesse haben. Also, vielen Dank, dass du dabei warst. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
So, das war der BWL-Podcast mit Erik Weitz von Circly. Wenn ihr Interesse an der Lösung habt, dann schaut doch mal vorbei auf deren Webseite. Ein Link findet ihr in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.